raus. Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. 12 Monate, 12 Nächte, Nacht 8. Die große Skandinavienreise. Teil 1. Mein kleines Outdoor-Projekt 12 Monate, 12 Nächte entstand im Januar 2021, als es wegen Corona erneut strenge Kontaktverbote gab, als Reisen nicht möglich und Ferienunterkünfte geschlossen waren. Ich wollte trotzdem nach draußen, wenigstens eine Ahnung von Abenteuer und Urlaub bekommen und entschloss, mindestens einmal im Monat eine Nacht im Freien oder im Zelt zu verbringen. Das war nämlich alleine und ohne weite Anreise in meiner nächsten Umgebung auch coronagerecht möglich. Aber als im Sommer Reisen wieder möglich wurde, hielt mich auch mein Mikroabenteuerprojekt nicht davon ab, Zugtickets zu kaufen, den großen Rucksack zu packen und endlich wieder zum Wandern nach Skandinavien zu fahren. Aber besteht ein großes Abenteuer nicht eigentlich auch aus lauter einzelnen Mikroabenteuern? Aus meiner 8. Nacht draußen wurden im August jedenfalls 23 Nächte im Zelt, die sich auf einer insgesamt 6-wöchigen Reise durch Schwedisch-Lappland und Norwegen zu einem echten Makroabenteuer zusammenfügten. Um den ersten Teil dieses Abenteuers soll es in dieser Podcast-Episode gehen. Denn eigentlich waren es mindestens 3 Reisen in einer. Gestartet sind wir mit einer Weitwanderung im südlichen Lappland von Himmervaan bis Ammernes in 7 Tagen. Auf der 2. Weitwanderung liefen wir im nördlichen Lappland in 9 Tagen von Kvikkjokk nach Sulitjelma über die schwedisch-norwegische Grenze. Die Kälte trieb uns schließlich nach Südnorwegen, wo wir auf steinigen Wegen in 10 Tagen von Haukelisetta nach Syldalsosen wanderten, wo wir uns bei endlich wieder 2-stelligen Temperaturen von der lappländischen Kälte erholen wollten. Von Erholung konnte dann allerdings keine Rede sein, aber davon erzähle ich ein andermal. Dieser erste Teil handelt davon, warum eine fast 30-stündige Bahnreise einen am Ende doch glücklich machen kann, wie meine Wanderbegleitung unterwegs bis zum Po im Sumpf versank, von chronischem Schokoladenmangel und davon, warum es gar nicht mal so einfach war, im vermeintlich so einsamen Lappland tatsächlich ein wenig alleine zu sein. Ein Makroabenteuer also eigentlich und damit scheinbar das Gegenteil von den vielen Mikroabenteuern, die ich bis dahin schon unternommen hatte. Und doch habe ich während der langen Reise, bei der ich übrigens Begleitung hatte, viel an meine kleinen Übernachtungsabenteuer gedacht. Für all diese Nächte musste ich genauso Pläne schmieden, passende Gegenden austüfteln, Wanderkarten interpretieren, um mögliche Schlafplätze auszumachen, einen Startort finden, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Ich musste umplanen können, wenn meine Pläne nicht aufgingen, abbiegen, wenn der Weg plötzlich endete, mit umschlagendem Wetter oder ungewohnten Geräuschen umgehen. Auch der Rucksack war nicht wesentlich leichter. Zelt, Kocher, Schlafsack, Isomatte müssen ja immer mit, ob für eine oder 23 Nächte. Vor allem aber erinnerte ich mich an das überwältigende Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, das sich in der skandinavischen Weite und Wildnis gar nicht so viel anders anfühlte als in der norddeutschen Tiefebene zwischen Autobahn und Kranich. Nur die rund 1800 Kilometer lange Anreise mit dem Zug gestaltet sich deutlich aufwendiger. Mit der Bahn nach Lappland, oder? Was ich an dieser Stelle gern gesagt hätte. Wer normalerweise mit dem Flugzeug reist und das erste Mal versucht, Zugtickets über europäische Grenzen hinweg zu buchen, wird überrascht sein, wie angenehm und unkompliziert das funktioniert. Über die Homepage www.european-railway.com einfach Datum, Start und Ziel der Reise eingeben, schon werden einem die besten Verbindungen und günstigsten Ticketvarianten angezeigt. Mit den täglichen Nachtzugverbindungen in alle europäischen Großstädte reist man komfortabel im Schlaf und mit ein paar Klicks hat man die ganze Reise fix gebucht, inklusive regionaler Bus- und Fährverbindungen. Sollte das Ziel so abgelegen liegen, dass es nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, stehen an hunderten Bahnhöfen und Busstationen in ganz Europa Elektromietautos oder Lastenräder bereit, mit denen man günstig und flexibel die letzten Kilometer zur Ferienwohnung oder zum Startpunkt der Wanderung zurücklegen kann. Und was ich tatsächlich schreiben muss. Ach ja, es könnte so schön sein. Aber zurück von dieser kleinen Zeitreise ins Jahr 2100 in die harte, komplexe und teure Gegenwart der europäischen Verkehrsinfrastruktur des Jahres 2021. Wollt ihr mit dem Zug mehrere europäische Länder durchreisen, nehmt ihr euch am besten einen Nachmittag Zeit für die Buchung, kocht euch ein Heißgetränk, stellt euch ein Stück Kuchen bereit und bittet vorher Menschen mit internationalen Sprach- und gern auch Ortskenntnissen als Telefonjoker bereitzustehen, um sich gegebenenfalls schwedische, portugiesische oder tschechische Bus- und Bahnwebseiten übersetzen zu lassen. Betrachtet den Buchungsvorgang vielleicht als unterhaltsames Strategiespiel. Gebt euch für jede erfolgreich gebuchte Teiletappe ein paar virtuelle Sternchen, Goldstücke oder Punkte und sagt laut "Yeah, you're a superstar!" vor euch hin. So stimuliert ihr euer Belohnungszentrum im Gehirn und habt richtig viel Spaß dabei. Wollt ihr es noch spannender haben, dann versucht mal, auf eure Zugreise ein Fahrrad mitzunehmen. Mit Glück ist das online gar nicht möglich, sondern ihr dürft euer Spiel in der Realität weiterspielen, euch in die Schlange eures örtlichen DB-Reisezentrums stellen, um dort mit mehr oder minder engagierten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zu diskutieren, ob der Supersparpreis, der Sparpreis, ein nationaler Travel Pass oder doch Interrail die günstigste Variante für euch ist und ob man wohl in Kopenhagen in 9 Minuten den Umstieg mit einem vollgepackten Fahrrad vom Gleis 26 zum Gleis 4 schaffen kann.
Spoiler, das geht tatsächlich, aber nur, wenn der Zug pünktlich ist, nette Fahrgäste beim Aus- und Einladen helfen und der Fahrstuhl an beiden Gleisen funktioniert.
Und wieso ihr den Nachtzug von Stockholm nach Luleå nicht auch gleich am Schalter buchen könnt, sondern dazu nochmal an den Computer müsst, nur um dort festzustellen, dass Fern- und Nachtzüge in Schweden, dem Land, das die Flugscham erfunden hat, grundsätzlich gar keine Fahrräder transportieren.
This is all wrong.
Unschlagbar und meiner Meinung nach mit keinem Urlaubsflug vergleichbar ist aber dieses Gefühl, wenn ihr endlich im Zug sitzt. Und das meine ich ganz ohne Ironie. Das Gefühl, dass ihr das Spiel gewonnen habt. Wenn ihr aus dem Zug seht und dabei zuschaut, wie die Landschaft sich allmählich vor euren Augen verändert. Wie ihr spürt, wie der Stress des Alltags mit jedem zurückgelegten Kilometer mehr und mehr von euch abfällt und ihr nach 2 Stunden friedlichem aus dem Fenster starrens plötzlich merkt, wie in eurem mit Meetings, Steuererklärungen, WG-Putzplänen, Aktienfonds oder was auch immer vollgestopften Kopf ein kleines Türchen aufgeht, aus dem ein winziges Lächeln heraushuscht und es sich, anfangs noch etwas schüchtern, auf eurem Gesicht gemütlich macht. Wie ihr dann in das Kämmerchen hinter dem kleinen Türchen im Gehirn hineinluschert, in dem ihr lange nicht mehr gewesen seid und dort ganz überrascht lauter spannende Gefühle findet, wie zum Beispiel Lust, das Buch zu lesen, das ihr vor einem halben Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen habt. Lust, den Wissenschaftspodcast zu hören, den eine Freundin empfohlen hat. Lust, grundlos freundliche Grüße an liebe Menschen zu schicken, bei denen ihr euch viel zu selten meldet. Lust, gar nichts zu tun, als aus dem Fenster zu schauen. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr in Hamburg in den Zug zu steigen und schon am nächsten Nachmittag am Startpunkt des Kungsleden in Lappland aus dem Bus auszusteigen, kommt mir nahezu wahnwitzig schnell vor. Dort, im kleinen Örtchen Hemavan angekommen, müssen meine Begleitung und ich nur ein paar Schritte bergauf gehen, bis sich die ersten Blicke über die skandinavische Weite öffnen. In der Stille der Landschaft ist nur ein Bächlein zu hören, aus dem wir beglückt ein paar Schlucke trinken, bevor wir weitergehen und im Tal des Vindelfjellen Naturreservates unseren ersten Zeltplatz finden. Der Kungsleden ist der wohl beliebteste Weitwanderweg Schwedens. Über rund 450 Kilometer kann man in 3 bis 4 Wochen von Hemavan im Süden bis nach Abisko im Norden Lapplands wandern. Einige Abschnitte lassen sich als Hüttenwanderung gehen. Will man den ganzen Weg laufen, muss man aber Zelt, Kocher, Isomatte und Schlafsack unbedingt dabei haben und auch einiges an Lebensmitteln mitschleppen. Wer Informationen zum Kungsleden googelt, wird dabei auf zwei wiederkehrende Aussagen treffen. Erstens, man wandere tagelang durch die Einsamkeit Lapplands. Und zweitens, der Kungsleden sei einfach zu wandern. Beide Aussagen würde ich hier gern zumindest teilweise relativieren. Der Abschnitt zwischen Himavan und Ammanes lässt sich sehr gut als Hüttenwanderung gehen und ist auch nicht sonderlich anspruchsvoll. Außerhalb von Corona-Zeiten muss man die Hütten auch nicht vorbuchen, wenn man sich notfalls mit einer Matratze auf dem Boden begnügt. Nur einsam ist es hier nicht. Jedenfalls nicht in der Hochsaison im Juli und August. Skandinavien hängt ja beharrlich das Vorurteil an, eine mückenverseuchte Gegend zu sein. Ich kann aber mitteilen, dass ich Mitte August auf dem Kungsleden wahrscheinlich mehr Touristen als Mücken gesehen habe. Jedenfalls an den ersten zwei Tagen. Am dritten Tag wurde es uns zu voll und wir sind vom Kungsleden abgebogen. Es gibt ja diese ungeschriebene Regel in den skandinavischen Bergen, je einsamer der Wanderweg, umso gesprächiger wird man, wenn man dann doch mal jemanden trifft. Kommt einem nach 2-3 Stunden einsamen Dahintrottens plötzlich jemand entgegen, grüßt man freudig überrascht, tauscht sich über Start, Ziel und Heimatort aus und diskutiert sehr ausführlich die vergangene, gegenwärtige und zu erwartende Wetterlage und Rentierdichte. Ab so 10 bis 30 Menschen pro Tag grüßt man noch freundlich und schickt vielleicht noch ein aufmunterndes Gutür, also gute Tour, hinterher. Bei mehr als 30 Menschen lächelt man Entgegenkommende hier und da vielleicht noch an, das Gegrüße lässt aber stark nach, besonders wenn es sich um ganze Wandergruppen handelt. Wir hören am zweiten Tag zwischen der Sütastygan und der Tanasjöstygana mit dem Grüßen auf. In Tanasjön füllen wir unsere Schokoladenvorräte auf und amüsieren uns noch etwas über einen mit allerlei technischer Ausrüstung behangenen jungen Mann mit Hipster-Schnurrbart, riesiger Sonnenbrille und knallbunten Leggings, der sein Wanderabenteuer durch die Einsamkeit Lapplands offenbar für soziale Medien aufbereitet, dabei aber etwas Mühe hat, dass ihm nicht allzu viele Leute durchs Bild laufen. Weil wir genug Lebensmittel für etwa 8 Tage dabei haben, schauen wir auf der Wanderkarte nach Alternativen zum Kungsleden, auf denen etwas weniger Betrieb herrscht. Wir finden schließlich weiter nördlich einen dünn schwarz gepunkteten Weg, das Zeichen für einen unmarkierten Wanderweg, der in einem nördlich verlaufenden Bogen am Ende auch nach Ammanes führt. Und siehe da, sobald wir den Kungsleden verlassen, ist der Weg deutlich mehr zugewuchert, die Rentiere werden häufiger und mit den wenigen Menschen, denen wir begegnen, beginnen wieder die obligatorischen Weg-, Herkunfts-, Rentier- und Wetteranalysen. Dabei wundere ich mich jedes Mal ein wenig über die Priorität der Fragen, die einander unbekannte Wandersleute sich so stellen. Fragen zum Weg, also wie weit ist es noch bis und wie ist der Weg beschaffen, sind Flüsse zu durchwaten, sind natürlich naheliegend. Auch Gespräche über das Wetter sind sinnvoll. Von wann ist deine letzte Wettervorhersage? Muss man wegen schlechten Wetters eventuell einen zusätzlichen Ruhetag einplanen und so weiter? Aber warum ist bei fast jeder Begegnung die Frage zur Herkunft nahezu ebenso wichtig? Was macht es für mich beim Wandern für einen Unterschied, ob ich mit einer Niederländerin oder einem Letten spreche? Manchmal verkneife ich mir die Frage, "Where are you from?" bewusst und beiße doll auf meine Lippen, aus denen sie wie automatisiert herausfallen möchte. Aber auf meine Gedanken kann ich nicht so gut draufbeißen. Sie grübeln beim Weitergehen immer noch. Was war das wohl für ein Akzent dieser Familie mit den 2 Kindern, die zum ersten Mal in Schweden sind? Vielleicht Spanisch? Oder doch eher Portugiesisch? Dabei gäbe es 1000 andere Fragen, die für mich viel spannender wären. Zum Beispiel: Bist du auch Vogelfreundin und hast spannende Vögel gesehen, auf die wir achten sollten? Oder hast du vielleicht Schokolade abzugeben? Der Mangel an Schokolade wird sich nämlich wie ein roter Faden durch diese 6 Wochen ziehen. Ich habe schon einige Erfahrung mit dem Weitwandern, kann einschätzen, wie viel Kilometer und Höhenmeter ich gut bewältigen kann und was man in 6 Wochen so an Klamotten braucht.
Nämlich genau 2 Sets. 1 hat man beim Wandern an, 1 trägt man abends im Zelt. Und dann noch einen dicken Pulli extra.
Aber die Rationierung von Lebensmitteln, insbesondere Süßigkeiten, die haut bei mir einfach nicht hin. Es ist immer zu wenig Schokolade, es sind immer zu wenig Nüsse und zu wenig Müsliriegel. Meist esse ich schon in den ersten 3 Tagen alle Leckereien auf. Danach gibt es dann halt mal Haferflocken zu Mittag. Oder ich koche doch noch schnell den Notkartoffelbrei. oder hoffe, dass sich in der nächsten Hütte, an der ich vorbeikomme, trotz nahen Saisonendes noch Schokoladenvorräte in irgendwelchen Schubladen verstecken. Aber ob mit Schokolade oder ohne, ob mit vielen anderen Wandersleuten oder allein, es ist großartig, durch diese Weite mit den sanften Bergen zu laufen, die wie große braune Walrossrücken in der Landschaft liegen. Rentierherden laufen am Fuße dieser Berge umher, und als dann noch die Abendsonne goldenes Licht ins Zelt wirft, sind wir so berauscht, dass wir zu mutmaßen beginnen, ob dieser dritte Wandertag schon der allerschönste Tag der ganzen Reise gewesen sein wird. Der Kungsleden, wie auch ein weiterer populärer Wanderweg in Nordschweden, der Patjelantaläden, sind auch deshalb recht einfach zu wandern, weil die Wege nahezu durchgehend mit Holzplanken ausgelegt sind. In der moorigen Landschaft kann einem das nasse Füße ersparen. Allerdings nicht, wenn es zuvor so viel geregnet hat, dass die Planken fast überall unter Wasser liegen, wie wir es später weiter nördlich auf dem Patjelantaläden erleben werden. Auf dem unmarkierten Weg, auf dem wir jetzt sind, liegen auch keine dieser Planken. Das wird zur besonders unangenehmen Erfahrung, als meine Begleiterin plötzlich an einer Stelle bis zum Oberschenkel im Sumpf versinkt. »Ich gehe da jetzt durch, da sind ja noch andere Fußspuren«, waren ihre letzten Worte, bevor sie nur noch
»Ich versinke! Ich versinke! Ich versinke! Ich versinke!«
von sich geben konnte und im Morast versank. Selbst wenn man nicht selber versinkt, ist es auch nicht sehr schön, jemandem dabei zuzusehen. Noch dazu, wenn man diesen Menschen sehr gern hat. Man kann nämlich nicht viel Hilfreiches tun, ohne selber einzusinken. Ich wäge ab, ihr irgendwas zuzuwerfen, an dem sie sich rausziehen kann, mir fällt aber nichts ein. Dann denke ich, dass es sehr schade wäre, wenn ihr Urlaub und Leben schon am vierten Tag im lappländischen Moor enden würde, und überlege, ob ich wenigstens irgendwie die Schokolade aus ihrem Rucksack retten könnte. Aber da ist sie schon wieder draußen, schaut mit einer Mischung aus Entsetzen und Fassungslosigkeit an sich herunter auf die von schwarzem Sumpf getränkte Hose und bricht dann in schallendes Gelächter aus. Zum Glück ist es in Lappland nie weit bis zum nächsten Fluss, wo wir eine Pause einlegen, Hose und Schuhe im klaren Wasser waschen und uns mit der eigentlich für morgen gedachten Schokolade beruhigen. Noch 3 Tage laufen wir, bis wir im strömenden Regen in Ammernes ankommen, dort im Hotel einchecken und neue Pläne schmieden. Denn auf dem Kungsleden weiterzulaufen, lockt uns plötzlich doch nicht mehr so wie gedacht. Die Wettervorhersage für die nächsten Tage ist miserabel. Dauerregen, viel Wind, die Temperaturen bleiben unter 10 Grad. Wir sollten in den nächsten Wochen noch oft an die junge Frau denken, die wir im Bus nach Hemavan getroffen haben. Sie war zum ersten Mal so weit nördlich wandern, wollte den Kungsleden alleine in 21 Tagen machen und hatte sich dafür extra mit nagelneuer Ultralight-Ausrüstung ausgestattet. Ihr Zelt sei nur 1,5 Kilogramm schwer, ihr Schlafsack wöge nur 300 Gramm, ein Kocher habe sie gar nicht dabei, auch keine Wanderkarte, und Pausentage seien nicht eingeplant, weil sie einen bestimmten Rückflug erwischen müsse, erzählte sie stolz. Ich hoffe wirklich, sie hatte trotzdem eine schöne Tour. Natürlich ist es sehr angenehm, auf einer Weitwanderung wenig Gewicht tragen zu müssen, aber es ist auch sehr angenehm, wenn man sicher sein kann, dass das Zelt 1 oder 2 Sturmnächte übersteht, man nachts nicht friert und sich morgens erstmal eine heiße Tasse Tee kochen kann. Dafür nehme ich gerne in Kauf, etwas mehr zu schleppen und dafür kürzere Etappen zu laufen. Aber das ist natürlich eine sehr individuelle und nahezu philosophische Entscheidung. Trekking im Schneckentempo, kurz Schnecking, ist ein Outdoor-Trend, den ich meiner Freundin Julia zu verdanken habe, die diese Wortschöpfung im Laufe des Rehabilitationsprozesses nach einer Knieverletzung erfand. Ich möchte den Begriff hier aufgreifen und weiterentwickeln, denn Schnecking geht auch mit gesunden Knien und funktioniert so. Man sucht sich eine Region aus, die man gerne entdecken möchte, besorgt sich möglichst genaue Wanderkarten und findet darauf einen Ausgangspunkt und mehrere mögliche Ziele. Dann schaut man, wie lange man maximal ohne Einkaufsmöglichkeit wandern kann, bis man diese Ziele erreichen würde. Wir kamen meist auf so 8 bis 10 Tagesrationen, mit denen wir unsere Rucksäcke ausstopften. Während des Laufens guckt man immer wieder auf die Wanderkarte und entscheidet an jeder Kreuzung neu, wo es weitergehen soll. Außerdem nimmt man sich unterwegs ganz viel Zeit für ausführliche Pausen, für das Beobachten von Tieren, das Studieren von Wolkenformationen und Landschaft, das Verzehren von Schokolade und das Quatschen mit anderen Wandersleuten. Wo es besonders schön ist, da verbringt man auch mal 2 oder 3 Nächte am Stück. Dann kann man auch mal einen Tag lang mit leichtem Gepäck durch die Gegend stromern, dabei Wege verlassen, vielleicht Blaubeeren oder Pilze sammeln. Ich empfehle beim Schnecking auch, noch keine Rückfahrkarte zu buchen, weil man ja noch gar nicht weiß, wo man am Ende landen wird. Schnecking ist das Gegenteil von einen Wanderweg XY machen. Und ich bin froh, dass ich endlich einen Begriff dafür gefunden habe. Ich brauche mein langsames und umherschweifendes Wanderverhalten nun nicht mehr zu rechtfertigen, indem ich mich mit mangelnder Fitness oder fehlender Ambition entschuldige, sondern kann einfach sagen, ich mache Schnecking. Kennst du noch nicht? Ist so ein neuer Outdoor-Trend aus Skandinavien. Ich sehe richtig vor mir, wie sich dieser Trend zu einem regelrechten Hype entwickelt. Es wird spezielle Schnecking-Ausrüstung entwickelt, zum Beispiel Hosen, die am Po besonders gefüttert sind, da man viel Zeit damit verbringt, auf Steinen zu sitzen und in die Landschaft zu schauen. Ultraleichtferngläser zum Tiere beobachten gehören genauso dazu wie Kochgeschirr, das man auch für eine Partie Wikingerschach verwenden kann. Wem noch mehr Schnecking-Utensilien einfallen, der oder die möge sich sehr gerne bei mir melden. Das ist echt das Irre am Kapitalismus. Es gibt eigentlich nichts, was sich nicht noch irgendwie vermarkten ließe. Schnecking hat auch viel damit zu tun, nicht allzu viel zu planen, situativ und spontan Entscheidungen zu treffen und damit schön geschmeidig im Gehirn zu bleiben. So sorgt eine Kombination aus eigenen Bedürfnissen und meteorologischer Faktenlage dafür, dass wir uns für die Weiterreise entscheiden. Denn wir wollen unbedingt weiter im Norden bleiben. Und wir haben eine Wanderkarte für den Padjelanta Nationalpark dabei. Außerdem sagt die Wettervorhersage für Padjelanta zwar kaltes, aber immerhin trockenes Wetter vorher. Und ich wollte schon immer mal mit der legendären Inlandsbahn anfahren. 2 Tage und eine Übernachtung in Jokkmokk brauchen wir schließlich, um von Kvikkjokk aus Teil 2 unserer großen Skandinavienreise auf dem Padjelanta-Leben zu starten. Davon erzähle ich dann in einer der nächsten Episoden. Dann erfahrt ihr auch, warum eine Fahrt mit der Inlandsbahn ein zwar sehr touristisches, aber durchaus liebenswertes und unterhaltsames Zugerlebnis ist. Und wie beim Zeltaufbauen plötzlich der Boden unter unseren Füßen zu schwingen begann. Und wie ich an der Grenze zu Norwegen von ungekannten und kaum angemessenen Nationalgefühlen überwältigt wurde. Alles im Schnecking-Modus. Ohne klares Ziel, mit viel zu wenig Schokolade, aber reichlich Glückseligkeit im Herzen. Raus! Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. Ein Outdoor-Podcast von Andrea Sievers.